Miteinander denken wir in dieser Advents- und Weihnachtszeit darüber nach, dass dieses Christusgeheimnis, dass Gott in uns zur Welt kommt, auch im 21. Jahrhundert so seine Bedeutung hat und dass im Weihnachten nicht nur ist, wir erinnern uns an etwas, was war, sondern wir stellen uns etwas auf etwas ein, was auch wieder geschehen soll, auch in diesem Jahr. Angefangen haben wir ja mit dem Psalm 24, mach hoch die Tür, die Tor mach weit. Da ging es ja um das Machen lassen, also dass das beides zusammengehört. Auf der einen Seite diese Vorbereitung, das, was in diesen Versen dann auch anklingt. Und dann auf der anderen Seite die Erkenntnis, es geht nicht ohne mich, aber es geht nicht, indem ich es mache, sondern es muss geschehen, ich muss es geschehen lassen. Dann an dem Sonntag danach haben wir uns ja mit Zacharias und Elisabeth beschäftigt. Jüdischer Hochadel, so könnte man das beschreiben. Glaubensprofis und am Ende dann doch die Entdeckung, irgendwas funktioniert da nicht mehr, irgendwas passt da nicht mehr. Und die Frage des Zacharias hat uns ja dann beschäftigt, woran soll ich das erkennen, das, was ich gehört habe, eben die Verheißung des Sohnes von dem Johannes, von dem wir gerade auch in der Lesung gehört haben, woran soll ich das erkennen? Und eine Woche später, letzte Woche dann eben diese Frage der Maria, wie wird das geschehen? Und wir merken, wenn wir diese beiden Geschichten, also Zacharias und Maria, so nebeneinander lesen, auch wie es im Lukas-Evangelium beschrieben ist, dann entdeckt man sehr schnell, da könnte man den Verdacht bekommen, dass Lukas irgendwie so ein bisschen auch immer wieder gegen Zacharias und gegen all das, wofür er stand, so ein bisschen schießt. Also Zacharias im Tempel und auf einmal taucht ein Engel auf und er fürchtet sich, hat Angst und Maria geht da ganz anders mit um. Zacharias im Tempel in Jerusalem, Maria in Nazareth, also einmal da, wo man sein muss und auf der anderen Stelle, also place to be und auf der anderen Stelle eben der Ort, wo keiner irgendwie hin will. Nazareth, ein kleines Dorf, 500 Einwohner, nichts Besonderes. Und Maria ist nicht ungläubig, sondern sie fragt, wie wird das geschehen? Also, und eben nicht muss ich mal gucken, sondern sie vertraut auf diese Aussage und auf diese Zusage, wie wird das geschehen? Das ist ihre Frage. Und entdeckt ja dann hinterher, und damit haben wir uns ja dann am Schluss auch beschäftigt, dass die Zeugung der Gottesgegenwart in unserem Leben eben auf eine andere Weise geschieht, als wie wir es normalerweise kennen. Denn die Zeugung geschieht über das Ohr. Das ist ja auch die Entdeckung und die Erkenntnis der Maria, die Zeugung über das Ohr. Heute die Geschichte von Johannes. Also Matthäus und Lukas, Markus hat ja keine Weihnachtsgeschichte, Matthäus und Lukas knüpfen ja so ein bisschen im Alten Testament an, unterschiedlich, wenn man dann so die Stammbäume liest, also einmal bis Abraham, einmal bis Adam. Und man merkt eben für Lukas und Matthäus war es wichtig, auch sich im Alten Testament anzubinden, um deutlich zu machen, der da kommt, ist der, auf den hingewiesen wurde. Der da kommt, der Messias, ist der angekündigte Messias, der im, so wie wir es sagen, Alten Testament oder Ersten Testament eben schon auch vorher oder vorausgesagt wird. Und bei Johannes ist es irgendwie anders. Also wir haben es ja gehört und man muss sich, ich weiß nicht, wie oft ich die Geschichte dann oder diesen Text dann schon selber gelesen habe und gehört habe, aber man muss sich immer wieder konzentrieren auch und mitdenken, weil irgendwie es ist ja doch ein bisschen kompliziert. Johannes, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dann beschreibt er eben das Kommen Gottes in diese Welt. Und irgendwie hat man das Gefühl, ihm ist ja das, was Matthäus und Lukas so wichtig war, eben diese Anbindung ans Alte Testament, ist ihm irgendwie überhaupt nicht wichtig. Aber da muss man dann genauer auch hinhören und ich sage mal, Bibelkenner hören das dann auch sofort. Johannes knüpft genauso im Alten Testament an, nur noch mal anders als in Matthäus und Lukas. Denn er knüpft nicht an der Geschichte Israels. Also bei Abraham oder dann auch Adam, Also er knüpft nicht an der Geschichte Israels, man könnte jetzt auch sagen, vielleicht an der Geschichte des Menschen, sondern Johannes geht noch einen Schritt weiter zurück, denn er geht zum Ursprung der Schöpfung hin. Und wenn wir eben lesen, im Johannesevangelium am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, dann sind wir eben genau gleich auch im Buch Genesis, im Buch des Ursprungs. Denn dort steht, im Anfang schuf Gott, Bereshit bara Elohim. Und man ist eben, Johannes nimmt einen eben mit zu diesem Punkt, also zum Ursprung der Schöpfung selbst. Und macht deutlich, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das ist für Johannes erstmal auch sehr wichtig, denn es ist eine Frage, die unter uns Menschen, die, könnte man sagen, in der Philosophie immer eine große Bedeutung hatte, nämlich die Frage nach dem Woher des Lebens, nach dem Woher des Menschen. Hat die Welt einen Ursprung? Hat der Mensch einen Ursprung? Oder ist das, was wir eben hier vorfinden, eben etwas, was irgendwie geworden ist? Natürlich hat es einen Anfang, aber der Anfang liegt irgendwo im Nebel, irgendwo im Dunkel, ist einfach zufällig entstanden und mehr ist nicht dahinter. Oder hat der Anfang, hat der Ursprung, hat das, was wir Leben, das, was wir Welt nennen, nochmal eben ein Anfang, ein Ursprung, der einen Hintergedanken hat? Also kann man so nicht sagen, dass die Evolution keinen Hintergedanken hatte, aber wenn etwas einfach entwickelt auf eine vielleicht mitunter auch zufällige Art und Weise, dann steckt dahinter ja nicht unbedingt ein Sinn. Man kann vielleicht ein Ziel entdecken dahinter, aber dahinter steckt dann kein Sinn. Und für Johannes war es wichtig und für das Judentum war es wichtig, für das Alte Testament ist es wichtig, dass hinter dem, was wir das Leben nennen, hinter dem, was wir wahrnehmen in dieser Welt, da steckt ein Schöpfer, ein Ursprung. Und dieser Schöpfer und dieser Ursprung, der gibt dem Leben dann einen Sinn. Weil das ist ja schon auch seit ewigen Zeiten die Frage der Philosophie, woher kommen wir? Also wenn ich sage, woher kommen wir, eben alles, was wir so wahrnehmen, woher kommen wir und alles, worin wir leben, woher kommen wir? Und dann natürlich die Frage, wohin gehen wir, gehört dann auch dazu. Aber dann eben auch die Frage, macht das Leben überhaupt einen Sinn? Und hat das Leben einen Sinn? Und das ist das, worauf Johannes am Anfang gleich hinweisen will und womit er tief auch im Bekenntnis und in der Überzeugung des jüdischen Volkes war. Und das war nicht unbedingt etwas, was Mainstream in früheren Zeiten war. Das war nicht unbedingt etwas, was dann auch alle Welt geglaubt hat. Aber Israel war eben davon überzeugt, dass da ein Gott sei, der geschaffen hat, Bereshit bara Elohim. Und das Besondere daran ist, dieser Begriff oder dieses Wort bara ist eben ein Wort für das Schaffen, was aber nur im Zusammenhang mit Yahweh, also mit Gott, benutzt wird. Es gibt im Hebräischen auch viele andere Begriffe eben für das Schaffen und Machen, aber dieser Begriff bara ist ein Begriff, der nur im Zusammenhang mit Gott eben benutzt wird, mit Yahweh benutzt wird. Und was sich dahinter verbirgt, eben hinter diesem Bereshit bara Elohim, also im Anfang schuf Gott, ist, dass dieses Schaffen Gottes etwas ist, was aus dem Nichts herauskommt. Er braucht nicht irgendwelche Zutaten, um schaffen zu können. Er braucht nicht irgendeine Voraussetzung, um schaffen zu können. Es müssen nicht erstmal so die richtigen Komponenten irgendwie zusammengesammelt werden, damit daraus etwas werden kann. Nein, bara sagt, dieser Gott ist in der Lage, selbst aus dem Nichts heraus etwas zu schaffen. Und das ist ja etwas, was wir nicht kennen. Ich weiß nicht, wer von euch in diesen Tagen und Wochen schon Plätzchen gebacken hat. Niemand. Ja, draußen meldet sich jemand. Ja, doch noch. Ach, da oben auch. Da oben sitzen die Warenbäcker. Also die ganze Empore winkt und sagt, und wie habt ihr das gemacht? Nicht, indem ihr gesagt habt, es werde. Oder Hokuspokus. Oder Nein, ihr seid einkaufen gegangen, vielleicht hattet ihr die Zutaten dann auch zu Hause und habt das dann irgendwie zusammengepackt. Der ein oder andere Mann musste vielleicht noch mal in eine Backanleitung gucken, wie es funktioniert. Die Frauen, die kriegen das ja dann meist so hin. Oder Steffen? Er braucht Rezepte, siehst du. Also man besorgt sich das, was man braucht, um etwas zu schaffen und muss dann überlegen oder nachgucken, wie es funktioniert. Und dann wird etwas. Bara meint eben, Gott schafft aus dem Nichts, ohne Voraussetzung. Ohne, dass man irgendwie im Zutaten erstmal sammeln muss. Und das ist wichtig für Johannes und das ist wichtig auch für den jüdischen Glauben, wenn man über Gott nachdenkt. Dazu gehört dann auch diese ganze monotheistische Bekenntnis, was ja auch einmalig war im Umfeld Israels. Aber was sich dahinter verbirgt, und das ist der große, große Unterschied, und was Johannes auch nochmal deutlich machen will. Dieser Gott, der aus dem Nichts schafft, das ist der Ursprung unseres Lebens, damit auch der Sinn unseres Lebens. Aber dieser Gott ist auch ein Gott, über den nicht nur, ich sag mal, philosophiert werden soll. Weil man kann ja über die Frage nach dem Ursprung des Lebens, kann man ja nachdenken, wir setzen uns hin und trinken einen Kaffee, rauchen eine Zigarre und haben wunderbare Gedanken. Könnte hierher kommen, könnte daher kommen, könnte so gewesen sein, könnte so gewesen sein. Und dann, wenn wir am Abend fertig sind, stehen wir auf, gehen nach Hause und was hat sich geändert? Nichts. Vielleicht haben wir ein paar neue Gedanken bekommen, aber am nächsten Morgen stehen wir dann wieder auf und was hat sich geändert? Nichts. Für Johannes ist es wichtig, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens am Ende auch etwas damit zu tun hat, wie du dein Leben leben willst. Es geht nicht nur einfach darum, nachzudenken, okay, woher kommt die Schöpfung und wie könnte das sein und wir tragen mal so ein bisschen zusammen, sondern dieses Nachdenken über den Ursprung und den Urgrund der Schöpfung hat immer etwas mit einem Schöpfer zu tun, der Beziehung will. Also das Nachdenken über den Ursprung endet nicht darin, dass man sich ein paar schöne Gedanken gemacht, sondern das Nachdenken über den Ursprung ist ein Nachdenken dann auch über das, was mich und mein Leben prägt, über die Art und Weise, wie ich lebe. Das ist für Johannes, das ist für das Alte, dann auch für das Neue Testament untrennbar miteinander verbunden. Das ist eben nicht nur ein, ja, könnte so, sondern ja, wenn da ein Ursprung ist und ein Gott ist, der dann aus dem Nichts heraus etwas schafft. Und dann geht es ja weiter, hinterher, wie der Mensch geschaffen wird und. Und dieser Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen und. Dann gehört zu dem Nachdenken nach dem Sinn des Lebens auch immer das Nachdenken darüber, wie wir leben und wie wir leben wollen. Und das war für Johannes eben ganz wichtig, da hinzugehen bis zu dem Ursprung der Schöpfung, um über das nachzudenken, was an Weihnachten geschieht. Und dann fängt er ja an, diese Geschichte zu erzählen, die Geschichte von diesem Gott, der dem Leben einen Sinn geben will. Wir lesen dann in der Ursprungsgeschichte der Schöpfung, also nicht nur Israels, nicht nur der Menschheit, sondern der ganzen Schöpfung, lesen wir, und Gott sprach, also im Anfang schuf Gott, und dann werden wir mit hineingenommen, und Gott sprach, und es ward. Gott sprach, und es ward. Das ist etwas, was auch nochmal wichtig ist, denn das, was Gott spricht, und das ist das erste Gott, das ist das erste Wort, was wir von dem hören, der Ursprung nicht nur des Volkes Israels, nicht nur der Menschheit, sondern der ganzen Schöpfung ist. Das erste Wort, was von ihm kommt, Vayehi, oder eigentlich Yehi, also man spricht das immer zusammen dann, Vayehi, und es heißt, es werde. Das erste Wort, was wir von diesem Allmächtigen, so wurde es dann hinterher im Glaubensbekenntnis auch beschrieben, was wir von diesem Gott hören, der aus dem Nichts durch sein Wort schafft, ist, es werde. Es ich weiß nicht, wie lange die Schreiber der Bibel, vielleicht Gott selbst auch darüber nachgedacht hat, was er als erstes dann sagen wird. Aber so erste Worte sind ja auch immer sehr wichtig. Was heißt denn das, dies Vayehi, es werde? Es heißt, dass die Schöpfung und das Leben etwas ist, was werden soll. Es ist etwas Bejahendes, ist etwas Zusagendes, ist etwas Mut und Hoffnung Vermittelndes. Also das erste Wort Gottes ist eben nicht, pass mal auf. Und dann zucken wir alle zusammen und hören genau hin, was dieser Gott jetzt dann auch zu sagen hat, der Ursprung im Himmels und der Erden ist. Könnte ja sein, dass er sagt, pass mal jetzt alle mal ein bisschen auf. So wie man das ja mit seinen Kindern mitunter auch gemacht hat, ne? Wenn das irgendwie nicht so richtig lief. So, pass mal auf jetzt, jetzt erzähle ich dir mal, kannst dich nur daran erinnern? Sehr schön. Danke, Susanne. Also im Namen des Sohnes. Dieses erste Wort ist ein Programm. Und es ist eben etwas, was offen ist, was Entwicklung will, was will, dass etwas wird und nicht, dass etwas eingeschränkt und beschränkt wird, sondern Gott spricht, Vayehi, es werde. Und das ist nicht nur damals dann in den ersten Momenten der Schöpfung gewesen, sondern das gilt bis zum heutigen Tage, es werde. Es soll etwas werden. An Heiligabend werden wir da noch mal weiter eben drüber nachdenken, was in uns und durch uns werden soll. Aber das ist eben die Ausgangslage, die Johannes nimmt. Ein Gott, der sagt, es werde, es soll etwas werden aus dieser Welt. Es soll etwas werden aus deinem Leben. Es soll etwas werden. Es soll etwas werden aus deinem Leben. Es soll etwas werden. Als ich so darüber nachgedacht habe und dachte ich, das, was wir unseren Kindern weitergeben oder gegeben haben, das, was wir an die Menschen weitergeben oder weitergegeben haben, wovon ist das eigentlich geschwängert? Von einem, es werde, ich will, dass etwas wird, oder eher dann eben so, jetzt mal aufgepasst und das müssen. Dieses es werde ist irgendwie, ich weiß gar nicht, kann man auch anders ausdrücken, aber ich finde, es ist ein wahres Therapeutikum. Also es hat so viel heilmachendes Potenzial in sich, so viel Wohltuendes in sich, dass wenn man zu Menschen hingeht, die dann vielleicht keine Hoffnung mehr haben und die sagen, es ist ja nichts mehr, alles liegt in Trümmern. Dann können wir sagen, Vayehi, es werde. Wir glauben an einen Gott, der selbst aus dem Nichts noch etwas machen kann. Es werde. Ich erlebe das immer wieder und hatte das in dieser Woche auch in Gesprächen bei Menschen, die ja eigentlich vor den Trümmern ihrer Existenz auch dann stehen. Und diese Trümmer sind in unserem Leben ja nicht immer materielle Trümmer. Es kommt manchmal auch vor, aber es sind viel mehr so seelische und psychische Trümmer, vor denen wir dann stehen. Und wenn man da hinein dann Hoffnung pflanzen kann, Vayehi, es werde. Und das nicht nur als Trostwort, sondern als Kraftwort, dann merkt man auch immer wieder, wie sich die Dinge verwandeln. Johannes wollte in seiner Geschichte des Evangeliums etwas davon weitergeben. Weitergeben, dass dieser Gott, der im Ursprung eben etwas geschaffen hat, was uns Sinn, aber auch Ausrichtung im Leben gibt, dass dieser Gott auch heute noch am Werke ist. Und dann erzählt er die Geschichte. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und alles, was geschaffen ist, ist durch dieses Wort geschaffen. Und es ist nichts, was nicht durch dieses Wort Vayehi geschaffen ist. Wir werden in dieser Welt nichts schaffen, was am Ende dann auch dem Wesen Gottes entspricht, wenn es nicht aus diesem Vayehi herauskommt. Wir können viel bauen, wir können viel kochen, backen, alles gut und wunderbar. Aber das, was am Ende wirklich Substanz und Sinn verleiht, ist etwas, was mit diesem Vayehi zusammenhängen muss. Im Anfang war das Wort, sagt Johannes, und das Wort war bei Gott. Und dann erzählt Johannes der Täufer eben von dem, der da kommen soll, und sagt, das ist der nach mir kommt. Wir wissen das ja aus dem Matthäus- und Lukas-Evangelium, dass Jesus nach Johannes kommt. Aber Johannes sagt, das ist der schon vorher gewesen ist, der schon vor mir war, also im Ursprung. Und sagt, der da kommt, das ist das Wort, was Fleisch geworden ist und was unter uns wohnte. Das ist das Wort, was unter uns Gestalt geworden ist. Also es geht nicht nur nicht mehr darum, dann nur zu wahrzunehmen oder zu hören, dass da etwas vom Ursprung her ist, was Sinn und Ziel und Ausrichtung für das Leben gibt, sondern das ist auf einmal mitten unter uns, sagt Johannes. Dieses Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Also man konnte nicht mehr, oder man musste nicht mehr einfach nur über Gott reden und philosophieren, sondern, und das ist ja die Geschichte, die in der Bibel dann auch immer wieder stattfinden, dass Menschen gesagt haben, so, komm mal mit, ich will dir mal was zeigen. Und ja, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Ach komm, leg mal die Ohren, komm mal mit, ich will dir mal was zeigen. Und haben die Menschen zu diesem fleischgewordenen Wort gebracht und haben gesagt, den musst du kennenlernen. Mit dem musst du es zu tun bekommen. Dann wirst du entdecken, was das ist mit dem Ursprung unserer Schöpfung, mit dem Vayehi. Du kannst es jetzt sehen und du kannst mit ihm reden und du kannst ihn anfassen und du kannst es erleben. Und Menschen haben sich auf den Weg gemacht, haben ihn kennengelernt und waren davon so begeistert und fasziniert, dass sie gesagt haben, da will ich mehr von kennenlernen. Und sind, und das ist das ja, was Nachfolge meint, sind ihm nachgefolgt, um rauszukriegen, sag mal, Jesus, wie machst du das eigentlich, wenn dir ein Aussätziger begegnet? Wir haben ja gelernt, wie damit umzugehen ist. Was machst du eigentlich? Und sie haben gesehen, was er macht. Sag mal, Jesus, was machst du eigentlich, wenn dir ein Armer begegnet, der da laut noch rumschreit, hast du mal eine Marke oder irgendwie sowas? Und wie gehst du eigentlich damit um? Wir wissen, was wir uns angewöhnt haben in unserem Leben, aber zeig doch mal, wie gehst du denn damit um? Und haben gesehen, wie dieses fleischgewordene Wort damit umgegangen ist. Und dann sagt mal, Jesus, wie gehst du eigentlich damit um, wenn in deiner Gegenwart deutlich wird, dass ein schlimmer Sünder unter der, sag mal, Besucherschaft ist? Wie gehst du damit um, wenn dir wirklich ein Arschloch begegnet? Wie gehst du damit um? Wir wissen, wie wir damit umgehen. Haben wir uns angewöhnt. Aber wir wollen mal wissen, du, das fleischgewordene Wort, wie gehst du damit um? Und Menschen haben gesehen, wie er mit solchen Menschen umgeht. Und das hat sie irritiert und verstört, aber auch angezogen, weil sie in ihrem Leben gemerkt haben, dass die Begegnung mit Gott ist nicht nur ein Nachdenken über Gott. Die Begegnung mit dem Ursprung ist nicht nur ein Philosophieren über den Ursprung. Ich meine das nicht despektierlich. Sondern diese Begegnung mit Gott, dieses Nachdenken, das ist etwas, was in Beziehung geschieht. Dieser Gott lockt in Beziehung hinein und sagt, ich will Beziehung zu dir. Und das ist etwas, was eben auch dann was anderes ist, als einfach nur, ich sag mal, eine Lebensanschauung zu haben. Das Christentum ist ja dazu verkommen, dass wir eine Lebensanschauung haben. Also eine Weise, wie wir das Leben anschauen. Ah, du hast die gleiche Weise, okay, dann können wir uns zusammentun mit unserer Lebensanschauung. Ach, du hast eine andere, du betest in die andere Richtung, okay, dann gehörst du nicht zu uns, müssen wir auch klären, müssen wir auch gucken, was du so am Leibe trägst. Und aber wir mit unserer Lebensanschauung sind richtig und du mit deiner Lebensanschauung bist eben dann nicht richtig. Dazu ist das Christentum verkommen. Wo finden wir das eigentlich, wenn wir auf das Leben Jesu schauen? Christentum ist doch keine Lebensanschauung. Christentum will Beziehung. Als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir so eine Geschichte ein, dann ist schon ewige Zeiten her. Da war ich ja noch jung und nicht automobil. Und nach der Arbeit bin ich dann immer getrennt. Also war ich viel trennt unterwegs und habe mich immer Leute dann mitgenommen, also meist. Und mich hatte einmal jemand mitgenommen, damals hießen die, glaube ich, Hippies oder so, eben mit seinem 2CV, also mit seiner Ente, war sein ganzer Stolz. Also nicht Stolz, aber es war sein Glück, es war seine Liebe. Und wir fuhren dann auf dem Weg, wo ich wohnte dann. Und irgendwie, er war so beglückt oder keine Ahnung was, vor ihm bremst sein LKW und er nicht. Habt ihr schon mal in so einem 2CV, in so einer Ente gesessen? Stabil geht anders. Und er ist dann hinten auf diesen LKW drauf, er hatte dummerweise noch eine fette Anhängerkupplung. Und also der LKW hatte, ich sag's mal, keinen Totalschaden. Also eigentlich hatte er überhaupt keinen Schaden, also wenn er überhaupt hatte, einen kleinen Lackschaden. Aber seine Ente war ziemlich kaputt. Also der Motor hing dann, also da kann man ja fast nicht vom Motor reden, aber er hing auf dem Boden. Und dann stieg er aus und dann sah ich das. Also Haube irgendwie hoch und dann fing er an, sich das Handgelenk an so einem eingerissenen Blech versucht er sich aufzuschlitzen. Sag mal, spinnst du? Aber das ist ein Auto. Aber so eine Beziehung hatte er zu diesem Ding. Und das war kaputt und das machte ihn kaputt. Wie kann man zu so einem Auto eine Beziehung haben? Hä? Dann könnte man seinem Auto ja auch gleich einen Namen geben. Wäre noch besser. Wie hieß euer Trabi? Also man merkt, so an ein paar Stellen, man kann selbst zu... Wie? Lodge?
Der George.
Ach, George. Aber so hieß nicht alle, oder? Maxchen? Okay. Also man merkt an solchen Dingen, man kann sogar zu, oder bei solchen Geschichten, man kann sogar zu Dingen eine Beziehung aufbauen. Ja, wie sinnvoll das ist, soll jeder machen, wie er meint. Aber Glauben hat nichts mit einer Weltanschauung zu tun. Glaube hat etwas damit zu tun, dass da ein Gott sei, der Beziehung zu mir will. Dass da ein Gott ist, der in Beziehung locken will. Und das haben die Menschen damals gemerkt, dass dieser Jesus, er hat nicht nur über Gott irgendwie ein bisschen philosophiert, sondern der hat sie in diese Beziehung hineingelockt, in den der Vayehi gesprochen hat. Und haben gemerkt, dass das möglich ist, es werde. Johannes beschreibt es dann so, also der Täufer, dass dieses Wort wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, diese Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die vom Ursprung her, vom Vater her kommt, weil bei Jesus hieß Ursprung immer Vater. Und von dieser Herrlichkeit, von dieser Fülle haben wir alle genommen. Alle, die wir in diese Beziehung reinging zum Vater, zum Ursprung. Wer Beziehung zum Ursprung, zu dem, der als erstes sagt, es soll etwas werden, der wird genau das erleben, dass er aus dieser Fülle heraus etwas nimmt. Und dann traut sich Johannes noch zu beschreiben, was das ist, was man genommen hat. Gnade um Gnade. Gnade um Gnade. Wie wohltuend ist es, in so einer Ursprungsbeziehung zu leben. Aber es ist eben nicht nur eine Weltanschauung, dass ich sage, okay, das ist jetzt so das christliche Gedankengebäude, finde ich überzeugend und jetzt gehöre ich auch zu denen, die, und ihr seid eben die anderen, die, nein, christlicher Glaube ist nicht einfach nur eine Weltanschauung. Der christliche Glaube will, dass man die Welt mit den Augen Gottes, mit den Augen Christi anschaut. Und dann werden wir merken, wird sich auch in unserem Leben etwas verändern. Dann werden wir mit der Welt, dann werden wir mit dem Leben, dann werden wir mit den Menschen anders umgehen. Dort, wo Gott in unser Leben hineingeboren wird, da, und deswegen muss man überlegen, ob man das will, da wird sich in mir etwas verändern, hin zu dem, wo die Leute gesagt haben, Jesus, ich will mal gucken, wie du mit dem Aussätzigen umgehst. Und dann haben sie es gesehen. Und wir lesen damals in der Kirchengeschichte, wie Menschen beseelt davon waren und zu den Aussätzigen hingegangen sind und sie berührt haben, die Unberührbaren, die, zu denen man keinen Kontakt haben sollte. Man ist dort hingegangen. Oder wie war das bei dir mit den Armen? Ja, du hast geteilt. Dir war das nicht egal und du hast das nicht dann irgendwie auf ihre soziale Herkunft abgeschoben, weil die Eltern oder was weiß ich was. Nein, du hast dich nicht nur mitgeteilt, sondern du hast Leben mit ihnen geteilt. Bist hingegangen. Sie haben gesehen, wie Jesus mit denen umgegangen sind, die des Todes würdig waren, wo man die Steine schon in der Hand hatte, um das Urteil zu vollziehen im Namen Gottes. Man hat es gesehen und hat gesehen, dass Menschen aus der Begegnung mit diesem fleischgewordenen Wort auch gnädig und barmherzig geworden sind. Wenn wir in diesem Jahr darüber nachdenken, wie Christus dann in mir auch zur Welt kommt, dann wird es am Ende auch eine Frage sein nach dem, wie ich lebe. Wie ich lebe, wie ich mit der Welt und wie ich mit Menschen umgehe. Darunter ist nicht zu haben. Darunter ist es nicht das, was wir unter christlichem Glauben eigentlich verstehen. Denn dieser Gott des Ursprungs, der aus dem Nichts geschaffen hat und der gesagt hat, es werde, das ist ein Gott, der Beziehung zu uns will, damit vielleicht aus dem Nichts heraus etwas werde und wir dann Menschen sind, die das hinaustragen in diese Welt zu den Menschen, die nur darauf warten. Am Heiligen Abend werden wir dann hören und wahrnehmen, was das denn sein wird. Und ich werde euch davon erzählen, was das, was dann ist, in der Lage ist zu tun. Margrit kennt die Antwort schon. Und ihr erfahrt sie dann in der Heiligen Nacht. Aber jetzt erstmal für uns die Frage, will ich Beziehung zu dem, der im Anfang war und ewig sein wird, der aus dem Nichts schafft und zu mir sagt und zu meinem Leben, es werde? Amen.